Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Vogon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute spreche ich mit Harald Philipp. Viele von euch werden Harald vielleicht noch von irgendwelchen extremen Wordriding-Videos aus dem Internet kennen oder waren vielleicht sogar schon mal bei einem seiner Vorträge. Während Corona hat sich Haralds Leben extrem geändert. Er ist von Innsbruck nach Italien gezogen, auf ein kleines verlassenes Dorf. Und ich wollte von ihm wissen, wie ist es da jetzt eigentlich so, nachdem er einige Jahre dort wohnt, was hat sich an seinem Leben verändert und was hat er vielleicht auch über das Leben und sich gelernt? All das in dieser Folge von Pumped. Hey Harald, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich denn gerade?
Ja, guten Morgen Tobi. Du erreichst mich in Italien in einem Bergdorf auf 1300 Meter Höhe.
Jetzt ist es ja bei uns relativ frisch und regnerisch. Wenn ich so aus dem Fenster gucke, ist das nicht so das beste Wetter, um rauszugehen. Italien hört sich jetzt erstmal ganz gut an. 1300 Meter hört sich wiederum doch wieder ein bisschen frisch an. Also wie kann man sich das vorstellen? Sitzt du da jetzt gerade in Badehose und Sonnenbrille oder in Daunenjacke und Mütze auf?
Ja, mindestens in Badehose. Nee, tatsächlich ist das hier oben mit dem Wetter sehr abhängig vom Sonnenlicht. Das Dorf liegt auf einem Südhang, auf einer Felsklippe. Und wenn hier die Sonne scheint, dann kann man wirklich bis zu 13, 15 Grad jetzt gerade auch hier im Februar haben. Wenn allerdings Wolken davor hängen oder schlecht Wetter ist, dann kann es richtig fies zapfig werden. Also schon eher ein abenteuerlicher Wohnort.
So, du bist ja jetzt, wie man ja auch schon hört, nicht da aufgewachsen, sondern bist da hingezogen. Aufgewachsen bist du ja eigentlich an einem ganz anderen Ort, der gar nicht so abenteuerlich ist, oder? Wo kommst du denn eigentlich her?
Aus dem schönen Siegerland. Also da bin ich versehentlich geboren worden 1983, was mich sehr wundert, weil ich eigentlich in eine Bergsteigerfamilie hineingeboren wurde und die nicht so richtig ansässig war in NRW und ich daher selber damals auch nicht. Und dann habe ich da aber trotzdem meine Schulzeit abgesessen und seitdem zieht es mich eigentlich weiter südwärts im Leben. Also quasi bis zum Ende des Zivildienstes habe ich in Nordrhein-Westfalen gelebt, dann später 15 Jahre in Innsbruck und jetzt Vado all'Italia, lebe ich im Süden.
Wir haben uns ja kennengelernt und zwar, ich glaube, 3 Tage nach deiner Abi-Prüfung.
Nee, das war davor.
Das war sogar noch davor, okay. Okay, ich weiß nur, dass irgendwie warst du relativ im Stress mit Abi und ich hatte aber gedacht, du hättest es schon abgeschlossen. Aber
Nee, das war bei der Expression Session, gell? Das war ja, also mein Abitur ist sowieso, ich meine, man kann auch sagen, das geht, glaube ich, nur in NRW, so ein Abitur zu machen. Ich war im Abi-Jahr selber schon 10-mal am Gardasee, in der Zeit, wo alle anderen diese Lernmonatsphase hatten, wo man richtig sich lernmäßig ausgekotzt hat fürs Abi, die habe ich auch am Gardasee verbracht. Und dann kurz vor den Prüfungen habe ich mit Freunden zusammen die Expression Session, den ersten Freeride-Wettbewerb Deutschlands gemacht. Und Genau. Dann kam ich dann am Montag danach in die Prüfung rein, hatte keine Stimme mehr, war braun gebrannt und hatte aber so eine geile Zeit. Ich bin dann halt so richtig grinsend in diese Prüfung rein, so, hey Leute, hattet ihr auch so ein geiles Wochenende? Und alle nur so, oh, an den Fingern kauend, Angst vorm Abi. Es war auch nicht besonders gut, das Abi, muss ich sagen.
Okay, ich sag mal so, du hast ja das Beste draus gemacht, würde ich sagen. Genau, wie oft hat man dich noch nach deinem Abi gefragt? Wobei doch, du hast dann sogar studiert und so, da braucht man dann schon ein Abi. Im Gegensatz zu mir hast du ja mal was Richtiges gelernt.
Oder? Ja, ja, also ich hab trotzdem nichts studiert, wo man einen Notenschnitt für gebraucht hätte, einen guten, weil da hätte ich nicht mit leisten können. Ich habe auch das Gefühl, dass die mich damals in der Schule eher loswerden wollten, deshalb schnell ein 3er-Abi und tschüss.
Ja, bloß nicht noch ein Jahr, ey. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber das habe ich mich tatsächlich immer gefragt. Also, deine Mutter ist ja auch so super bergverrückt. Dein Vater war das auch. Warum Siegen? Weil es ja jetzt die Bergstadt.
Ich meine, das hat familiäre Gründe gehabt. Also meine Eltern kamen tatsächlich beide aus Nordrhein-Westfalen und sind dann nach Bayern gezogen. Und da habe ich auch meine ersten 6 Lebensjahre habe ich auch in Bayern verbracht. Also da waren sie schon dann in Bayerisch Zell da zu Hause, wo sie ein paar Berge hatten. Und dann haben sich meine Eltern aber getrennt und mein Großvater hatte Multiple Sklerose und meine Großmutter brauchte da Unterstützung. Und so sind wir dann quasi wieder zurückgezogen nach Siegen. Genau in
Okay.
diese Phase hinein, wo ich gerne eigentlich meinen eigenen Bergsport entwickelt hätte. Und ich will jetzt auch nicht so schlecht über Siegen reden, weil tatsächlich finde ich es inzwischen ziemlich cool sogar dort. Es war einfach in dieser Lebensphase, habe ich persönlich dann nicht gut funktionieren können. Und für mich stand einfach fest, ich muss da weg. Das war eigentlich der Hauptantrieb meines Lebens zwischen 6 und 18 Jahren, nicht mehr in Siegen zu sein.
Okay, ja, so ein bisschen kann ich das verstehen. Ich bin ja nicht so weit entfernt davon aufgewachsen und ja, es hat einen schon immer irgendwie so in die Berge gezogen. Aber ist dir mal aufgefallen, dass ganz viele Radfahrer unserer Generation, also ich sage jetzt mal der schon ein bisschen älteren Generation, die in Deutschland irgendwie im Rennsport erfolgreich waren oder im Radsport auf alle Fälle so aktiv, dass sie das schon sehr ernsthaft betrieben haben, alle so ein bisschen aus der Ecke Siegen, Ruhrpott, Rheinland gekommen sind?
Ja, ist auf jeden Fall eine sehr große Brutstätte so. Also gerade auch jetzt viele Leute, die heutzutage noch in der Bikebranche sehr wichtig sind, da große Rollen spielen, die haben wir damals alle gefühlterweise bei diesen illegalen Rennen im Ruhrgebiet kennengelernt. Ist schon so ein Energiespot da, glaube
Das ist ja eben auch
ich.
die
Aber die meisten,
Region.
die ich kenne, sind auch von da weggekommen.
Es ist ja auch eben genau die Region, wo Schwalbe sitzt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Vorteil, dass es halt einfach ganz viele von den Leuten in unserem Alter gibt, die damals sehr aktiv, genau bei diesen illegalen Rennen, wo du gesagt, von denen du erzählt hast, unterwegs waren und die jetzt bei Schwalbe in der Entwicklung oder so arbeiten. Also ich treffe immer wieder, wenn ich dort bin, ganz viele Leute, die ich eben schon ewig kenne und von diesen ganzen Rennen. Aber was denkst du, warum ist diese Region, die ja eigentlich gar kein Anzeichen für Radsport oder für Bergsport hat, warum hat die so lange so gut funktioniert oder funktioniert immer noch gut? Weil zum Beispiel Taxi, der ja Deutschlands schnellste Enduro-Fahrer ist, der kommt ja auch ganz aus der Nähe, aus Siegen.
Also ich glaube tatsächlich, dass es aktuell, also wenn ich jetzt die letzten paar Male, wo ich da war, muss ich wirklich sagen, ist das für mich eine der coolsten Bike-Gegenden in ganz Deutschland. Also diese Hügellandschaft, die wir da überall haben, die ist absolut nicht falsch. Und inzwischen gibt es halt auch einen Haufen Wege, die gebaut wurden für uns Mountainbiker, gerade beim Textor. Also da kannst du ja wirklich, da kannst du ja Wochen verbringen und
Ja.
nur geile Trails fahren. Da musst du gar nicht nach Finale Ligure für.
Ja,
Und
ja.
ich glaube, das macht schon die Topografie aus irgendwo. Und bei mir war das damals halt auch mit mir und meinem Freundeskreis so, dass wir eine sehr starke Alternativszene sein wollten zu dem, zu meiner Jugend war halt alles Fußballverein. Alle haben Fußball gespielt, alle Fußball gespielt. Und dann waren die wenigen, die nicht Fußball gespielt haben, die haben sich dann sehr gut zusammengefunden und gesagt, was können wir Alternatives machen? Was geht da anders? Und dann bleibt eigentlich nur Skaten übrig oder eben Mountainbiken. Und so ist da, glaube ich, diese Leidenschaft ganz groß daraus auch entstanden, dass man sich so ein bisschen gegen die große Menge, gegen die klassische Fußballkarriere so entschieden hat.
Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich habe mir es immer so ein bisschen auch so zusammengereimt. Man ist natürlich von der Region, wo wir aufgewachsen sind, hat man irgendwie versucht, jeden Urlaub oder jede Lernphase vom Abi irgendwie in die Berge zu kommen. Und dann ist man jetzt nicht immer nur an den Gardasee gefahren, sondern man ist auch mal in die Schweiz gefahren, man ist dann dahin gefahren, dahin hingefahren. Man hat relativ schnell gelernt, sehr unterschiedliches Terrain zu fahren. Und
Ja, und halt auch, also auch, ich meine, das ist ja auch ein Investment, das man da reingibt. Wenn du jetzt irgendwo in den Bergen direkt aufwächst, dann ist das halt vielleicht sogar fast zu alltäglich für dich. Ich habe das Gefühl, dass so viele Leute bei uns aus der Gegend kommen, die so mit Herzblut in diesem Sport drin sind, dass da auch wirklich so ein bisschen das dazugehört. Hey, dieser Sport ist mir so wichtig, dafür fahre ich jetzt diese 1000 Kilometer und mache das halt jedes zweite Wochenende. Ich glaube, da darf man nicht unterschätzen, dass oftmals für so eine Leidenschaft es auch sehr wichtig ist, dass man da ganz schön viel reinsteckt.
Ja, da hast du recht, auf alle Fälle. Du hast ja irgendwann deinen Traum erfüllt und bist nach in die Berge gezogen und zwar irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es wirklich so sagen darf, aber so ein bisschen das Sportzentrum der Alpen, also nach Innsbruck. Und da war es ja dann auf einmal ganz anders. Also da hat sich ja alles irgendwie um den Sport gedreht. Wie war es so das erste Mal, als du gemerkt hast, okay, ich wohne jetzt hier?
Also das erste Mal, die erste große Realisation, wenn man in Österreich als Deutscher lebt, ist, dass man da gar nicht als dort lebender Mensch so gerne gesehen wird wie als zahlender Tourist. Also ich hatte plötzlich Migrationshintergrund. Okay. Also, ich meine, ich will jetzt nicht schlecht über die Österreicher leben. Ich habe mich da insgesamt schon sehr wohl gefühlt in Innsbruck, aber der größte Kontrast war für mich wirklich von Anfang an, die sprechen zwar irgendwie eine ähnliche Sprache hier, es ist auch Deutsch mit Dialekt, aber es ist eine ganz andere Kultur und ein ganz anderes Verständnis. Und ich hab erstmal viel über mein Deutschsein gelernt, dass wir Deutschen grundsätzlich ein Stück lauter sprechen als andere Völker, dass wir ein bisschen rumpelig sind und gerne so einen etwas für andere eher arrogant wirkenden Auftritt haben. Das waren für mich die ersten großen Lektionen aus Innsbruck. Und da habe ich dann, glaube ich, gelernt, ein bisschen humble zu sein und weniger laut und auch, keine Ahnung, selbst wenn du meinst, du hast was richtig Krasses gemacht, mal lieber zu sagen, oh ja, ich war gemütlich am Berg.
Okay, ja, ich weiß immer noch, ihr habt von eurer Hausrunde gesprochen und das war halt so für den normalen Menschen eigentlich kaum fahrbar. Und für euch war das so, ja, nee, wir waren auf der Hausrunde unterwegs. Und wenn man bei uns hier von der Hausrunde spricht, dann ist es halt wirklich irgendwie der Radweg mit Verbindung von einem kleinen Singletrail oder so. Also das war auf alle Fälle ein großer Unterschied, ja.
Ist Innsbrucker Understatement. Das kommt auch daher, dass du eigentlich niemals derjenige bist, der das Krasseste an irgendeinem Tag gemacht hat. Also da muss man sich in Innsbruck dann auch mit anfreunden. Wenn du da irgendwie hinkommst und meinst, du seist irgendein cooler Typ und wärst irgendwie krasser Biker oder was auch immer, du wirst eines Besseren belehrt. Es gibt, egal mit wem du dich abends triffst, immer jemand, der verrückter war.
Okay. Ich glaube, bei Innsbruck kann man aber schon von einer Großstadt reden. Also es ist Großstadt im Österreich-Style, aber es ist halt schon eine Großstadt. Da ist ja schon sehr viel Trubel, wie du gesagt hast. Ne? Man trifft sich ganz viele Leute. Es gibt halt immer Leute, die irgendwie noch krasser sind als einer oder zumindest die krassere Geschichte erzählt. Dann hast du aber irgendwann den Schritt gemacht, aus dieser Großstadt rauszuziehen, und zwar nach Italien. Und was ich halt spannend finde, du bist ja vorher schon extrem viel gereist, hast sehr, sehr viele Länder gesehen. Du hast auch sehr spezielle Länder gesehen, wie Nordkorea zum Beispiel, wo ihr unterwegs wart. Und also du hast halt einfach einen riesigen Eindruck von allem Möglichen bekommen. Und dann machst du aber diese Entscheidung, so komplett dich aus dem Trubel rauszuziehen. Warum kam diese Entscheidung?
Ein Stück weit ist das, glaube ich, eine reife Geschichte und eine Altersgeschichte. Also ich habe damals, als ich raus bin aus Siegen und hinein bin nach Innsbruck, da war Freiheit für mich so ein absoluter Wert, wo ich einfach gesagt habe, das ist Freiheit kannst du nie genug haben und ich will noch freier sein, ich will hinein in die Welt, hinein in die Natur und habe mich dem dann auch rund 20 Jahre gewidmet. Und dann habe ich aber irgendwann für mich festgestellt, dass so immer nur nach noch mehr Freiheit streben und sich immer alle Optionen offen halten und ständig irgendwas Neues haben zu wollen, das ist in sich gar nicht so toll. Freiheit ist kein absoluter Wert. Und manche Dinge werden einem erst zugänglich und manche Erfahrungen und Erlebnisse erst möglich, wenn man nicht nur nach Freiheit strebt, sondern sich auch zu irgendwas committet und was abschneidet im Leben und sagt, ich mache jetzt gewisse Dinge nicht, dafür kann ich in einer anderen Sache vielleicht ein Stück mehr in die Tiefe eintauchen. Das ist so was ich in Innsbruck nicht ganz ausleben konnte, weil Innsbruck ist halt auch so eine schnelle Stadt. Innsbruck ist quasi FOMO, Fear of Missing Out in Höchstform. Ja. Da geht's jedem nur drum, noch mehr Freiheit, noch mehr Erlebnisse, noch geiler, jeden Tag, yeah. Und merkst aber nicht, dass du in diesem ganzen Rennen und Laufen und Sprinten nach den neuen Erlebnissen eigentlich im Leben auf der Stelle trittst. Und das habe ich so für mich irgendwie immer mehr realisiert und habe dann festgestellt, dass ich da vielleicht, wenn ich das radikale Gegenstück davon tue, und das ist ja in dem Fall jetzt hier in ein verlassenes Bergdorf zu ziehen und eine 300 Jahre alte Steinruine wieder aufzubauen, ist ja was ganz krass anderes und auch das Reisen aufzugeben, dass mir damit aber noch ein neuer Zugang zu neuen Erlebnissen gegeben ist, in Tiefe einzutauchen, dass in Integration und Verantwortung übernehmen, dass da ganz viele neue Erfahrungen drin liegen, die sehr bereichernd sind.
Das ist echt spannend. Du bist nach Innsbruck gezogen und du hast gesagt, es hat sich ein bisschen was in dir verändert, beziehungsweise du hast was gelernt über das, wie du einfach 20 Jahre vorher warst. Also, ne, wie man halt ist als Deutscher, ein bisschen laut und dies und das. Was hat es denn mit deinem Leben gemacht, dann alleine in ein Bergdorf zu ziehen?
Zuallererst mal bin ich viel sozialer geworden. Also, das mag jetzt erstmal wie ein Kontrast klingen, von wegen du ziehst allein ins Bergdorf, aber hier oben hast du im Endeffekt mit jedem Menschen, der hier vorbeikommt, direkten Kontakt. Also, auch mit, vor allem mit unterschiedlichen Menschen. In Innsbruck habe ich eigentlich mit lauter Personen Kontakt gehabt, die, wenn du es jetzt in einer soziologischen Studie erheben würdest, wären wir dieselbe Kohorte. Selbes Alter, selbe Bildungsschicht, selbes Einkommen, selbe Hobbys. Das sind quasi alles Menschen, die gleich sind wie ich, mit denen ich in Innsbruck abgehangen habe. Und hier sind es plötzlich Menschen, die teilweise komplett anders sind als ich. Also ich habe Freunde jetzt, die sind zwischen 7 und 85. Komplett andere Altersklassen, komplett andere soziale Schichten. Wirklich jeder Mensch, der hier oben aus irgendeinem Grund gerne ist, mit dem trete ich in Kontakt und habe da wirklich ganz bereichernde Freundschaften kennengelernt, eben gerade durch diese Kontraste.
Und hast du auch gelernt, mit Leuten besser umzugehen? Weil in Innsbruck ist natürlich so, okay, ja, der passt mir nicht. Du, guck mal, da drüben an der Ecke steht noch jemand. Ja, vielleicht passt der mir ja. Wenn du aber jetzt mit dem Nachbar-Italiener nicht klarkommst, aber du irgendwie ja trotzdem vielleicht auf seine Hilfe angewiesen bist, weil der jetzt, keine Ahnung, das oder das kann oder für das zuständig ist, dann musst du ja mit dem klarkommen, weil so viele Leute oder so viele andere Leute, die dann vielleicht das Gleiche können oder für das Gleiche zuständig sind, gibt's da ja nicht.
Ja, nee, hast absolut recht, aber das können die Italiener auch sehr gut. Also die Italiener haben, die sind so ein bisschen ein Gegenstück zu uns Deutschen, so was gerade das sich sozial organisieren angeht. Die schaffen das aufgrund des Essens, wenn du miteinander isst, das ist was ganz Archaisches, wie bei dem Höhlenmenschen, dann kannst du dir miteinander nicht mehr Feind sein. Und da gibt es immer so ganz viele kleine gemeinsame Nenner, wie regionale Zugehörigkeit, zusammen essen und sowas, die dich dann nachher sehr mit den Menschen verbinden, auch wenn du eigentlich gefühlt komplett ein anderer Typ bist.
Jetzt hast du ja wahrscheinlich das nicht sofort gewusst, als du da hingezogen bist, sondern du hast ja so einen Prozess durchlebt. Was ist denn so das, was dich der Community dort am meisten nahe gebracht hat oder was so den größten Annäherungsschritt gebracht hat, dass du auf einmal dazugehörtest?
Ich glaube tatsächlich, das Hauptding ist dieses Freilegen alter Pfade. Also etwas, was sowohl in Siegen als auch in Tirol nicht gerne gesehen wurde, sich selber Bike-Trails zu bauen. Das ist in so einer komplett entsiedelten Region wie jetzt hier im Valle Argentina, wo 90% der Einwohner weggezogen sind, ist das etwas, was dem Tal etwas zurückgeben kann. Die haben hier ein unglaublich großes Wegenetz, was teilweise seit der Bronzezeit Bestand hat. Und aber dadurch, dass keine Menschen mehr hier sind und keine Menschen mehr dieses Wegenetz nutzen, das immer mehr zerfällt. Da holt sich die Natur das zurück. Da wachsen dann zuerst kleine Büsche und dann nachher ganze Bäume auf diesen Wegen. Und wenn du das etwa 20 Jahre passieren lässt, dann ist von diesem Weg nichts mehr da. Und ich hab halt gesehen, dass diese Wege sich teilweise großartig zum Mountainbiken eignen. Und dann das ist nicht zu unterschätzen viel Arbeit, diese Wege zu reaktivieren. Aber das war dann gerade so nach dieser Lockdown-Zeit. Da ist relativ viel vorwärts gegangen, weil ich bin hier mit meiner damaligen Partnerin im Lockdown quasi komplett abgesessen, diese 3 Monate, und haben ganz viele Wege freigeräumt. Und nachher kamen die Einheimischen wieder zurück und haben gemeint so, wow, wie unglaublich, wie toll. Und haben uns seitdem immer wieder neue Pfade gezeigt, die sie gerne wieder von uns geputzt haben.
Okay, ja, das heißt, du hast jetzt einfach die nächsten Jahre zu tun, um diese Freundschaft aufrechtzuerhalten, oder? Muss jetzt immer wieder liefern.
Da muss jetzt geliefert werden, aber es ist natürlich auch ein Stück weit Egoismus, weil es sind ein Haufen neue coole Bike-Trails mit dabei.
Du hattest ja immer eine sehr, sehr spezielle Art des Mountainbikens und hast dieses ganze Thema ganz anders interpretiert. Du warst jetzt nie irgendwie der gegen die Zeit einen Berg runtergefahren ist, sondern immer ja so ein bisschen gegen die Schwerkraft und gegen das ja das überhaupt Mögliche. Also du warst lange, ich sag mal, Vert Rider, das heißt, du hast dir die schwersten Strecken ausgesucht, hast dein Rad stundenlang den Berg hochgetragen, um dann irgendwie zu versuchen, da runterzufahren. Wie hat dieser Wandel, dieser Auszug nach Italien, wie hat das dein Radfahren verändert?
Also zuallererst ich stimme dir nicht ganz zu mit dem, was du vorher gesagt hast. Also zumindest nur teilweise. Ich bin nicht gegen die Zeit unterwegs, nicht gegen. Ich bin tatsächlich nicht gegen irgendwas unterwegs. Ich habe das Gefühl, beim Mountainbiken war ich immer mit etwas unterwegs oder mit anderen und mit einer Natur. Also für mich ist beim Radfahren, ich bin da überhaupt nicht kompetitiv und daher ist das immer eigentlich ein Aufgehen in einer Natur, in einer Kultur, in besonderen Erlebnissen sammeln und diese mit anderen teilen. Das ist eigentlich für mich ein ganz zentraler Punkt beim Mountainbiken, der sich auch durch mein gesamtes Mountainbiken durchzieht. Also ich war nie ein erfolgreicher Rennfahrer und ich war auch kein erfolgreicher Extremsportler. Also das ist sicherlich hier und da mal ein bisschen krasser gewesen, was mir dann Innsbruck gemacht haben, aber ich war nie der krasseste von all denen. Ich war immer eher der Verbindende.
Aber so die und, Sachen, die du gemacht hast, die sind ja jetzt schon nicht so, dass du jeden dahin mitnehmen kannst. Und die haben ja schon auch immer irgendwie eine Challenge gegen dich selber oder gegen das Mögliche, oder nicht? Oder ist das, weil die meisten Trails, die du da gefahren bist, die sind ja jetzt nicht so, dass man die beim ersten Mal einfach komplett runterfährt, sondern man muss sich schon ein bisschen rantasten und schon tricky.
Ich rede nicht davon, keine Herausforderungen sich zu stellen oder sowas. Also es ist nicht alles nur so, yeah, yeah, easy, lass uns Radweg fahren, sondern sich selber so ein bisschen herauszufordern, finde ich ja durchaus spannend. Es muss nur trotzdem, geht es dann nicht gegen mich oder gegen etwas. Okay. Und das habe ich ja vor allem dann nachher in Videos und Filme und Stories umgesetzt, um Geschichten, die ich daraus erzählt habe. Und die sind dann ja wiederum für andere. Also da kommt dann das Teilen mit rein, eine Geschichte zu erzählen, in der sich jemand anders dann wiedersehen kann. Das ist eigentlich der Anspruch daran. Und wo Menschen vielleicht genau diese Aspekte finden, die auch sie am Mountainbiken so spannend finden. Und das Ganze unabhängig ist von der Geschichte, da war ich schneller oder habe gewonnen.
Ja.
Ja.
Okay.
Und jetzt hattest du schon den nächsten Punkt angesprochen, wie sich dieses Mountainbiken verändert hat dann für mich hier in Italien. Also von dem Grundwert ist es tatsächlich gleich geblieben. Ich fahre mit mir und mit anderen. Aber mein Gerät hat sich komplett verändert, weil ich früher in Innsbruck mit einem Biorad das auf den Schultern auf irgendwelche Gipfel getragen habe und dann technische Wege hinuntergefahren bin. Und hier habe ich einfach gemerkt, dass die Berge sind komplett anders. Da gibt es auch so eine Höhenstraßennetzwerk, was oberhalb ist, dass man eigentlich sein Rad nie tragen muss. Das ist so mal der erste Punkt. Und dann ist das Ganze aber auch so riesig und so fett zusammenhängen, diese ganzen Hügel- und Bergketten hier, dass die Distanzen ganz riesig sind. Und ich habe zunehmend gemerkt, dass das normale Rad nicht das ideale Gerät ist, um hier unterwegs zu sein, sondern eigentlich das E-Bike viel, viel praktischer ist. Nicht, weil ich es mir irgendwie leichter machen müsste, sondern weil mit dem E-Bike erst ganz neue Sachen möglich werden und zugänglich werden, wo ich mit dem Biorad nicht hinkäme. Also ich meine, ich bin Sportler und habe auch eine gewisse Fitness, aber hier gibt's einfach Touren, die sind mega schön zu machen, aber so bei 3000 Höhenmetern, das fährst nicht jeden Tag.
Ja.
Zumindest nicht mit normalem Rad.
Ja. Das heißt, du bist dann halt aufs E-Bike umgestiegen und genau, wie du schon gesagt hast, also das E-Bike trägst du jetzt wahrscheinlich nirgendwo den Berg hoch, aber wenn man das natürlich nicht mehr muss, aber das heißt, dein Radfahren ist auch zu früher deutlich flowiger geworden, oder?
Ja, Flow bringst du ja selber mit. Das ist ja so eine meiner Theorien, die ich auch in dieser Flow-Präsentation hatte, dass Flow kein Element des Weges ist und auch nicht unbedingt ein Element des Radfahrens, sondern es ist ein psychologischer Effekt, ein Modus, in den quasi dein Gehirn hineingeht. Und das kann man auch bei Schachspielen oder keine Ahnung, es gibt auch Leute, die haben das sogar beim Geschirrspülen. Also das ist, da hat jetzt das Radfahren so als solches gar nichts zu beizutragen. Und im Gegenteil, mit dem E-Bike habe ich einfach die Wege, die ich vorher nur herunterfahren könnte, jetzt auch als Uphill-Challenge so für mich drin. Also für mich ist das Mountainbiken sogar challengiger und anspruchsvoller geworden. Und ich bin sogar fitter durch das E-Bike geworden, weil ich jetzt plötzlich Wege, wie gesagt, nicht nur runterfahre, sondern auch berghoch. Und mach das mal. Du musst ja dann beim Berghochfahren dasselbe tun wie runter. Du musst total fokussiert sein auf diesen schmalen Weg, dein Gerät da irgendwie durchkutschieren, deinen Körperschwerpunkt ruhig behalten, während du im Stehen pedalierst. Das ist mega anstrengend. Und das hat mir auch zum Beispiel, ich habe ein Sixpack bekommen durchs E-Biken, ohne Scheiß.
Okay, ja, spannend. Ja, das wäre nämlich jetzt so die nächste Frage gewesen. Ne? Ich meine, für viele Leute ist halt einfach E-Biken, ah ja, okay, du bist jetzt alt geworden und du brauchst jetzt ein E-Bike. Aber für Leute wie uns, die das Radfahren ein bisschen anders verstehen, ist natürlich auch das E-Biken ein bisschen anders. Was bedeutet für dich denn E-Biken?
Also für mich ist es eigentlich eine Verdopplung von dem Flow, den ich bisher hatte. Eine Verdopplung von dem Teil des Mountainbikens, der mir Spaß gemacht hat. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das bei meinem bisherigen Mountainbiken eigentlich immer so zwei verschiedene Welten waren. Da war immer das Berghoch, die Pflicht, und bergrunter die Kür. Also berghoch musste ich irgendwie kommen und das habe ich mir dann auch so leicht wie möglich gemacht. Wenn es einen Lift gab, wenn es einen Shuttle gab, dann habe ich den genommen. Und wenn es aber, trotzdem war mir die Abfahrt so wichtig, dass ich auch imstande war, dafür 2000 Höhenmeter mein Rad hinauf zu tragen. Aber das war jetzt nichts, wo ich irgendwie eine besondere Challenge drin gesehen habe, sondern das ist halt eher quasi gemütlich wandern mit Übergepäck. und die Challenge, der Spaß, der Flow, das war eigentlich immer nur in der Abfahrt drin. Und das hat sich jetzt plötzlich verdreht und ich habe jetzt 100% Flow auf meinen Touren. Also ich fahre auch 100% Singletrade-Touren. So ein Forstweg, den gilt es für mich völlig zu vermeiden, weil ein Forstweg hat in sich keine Herausforderung, keine Basis für einen Flow für mich. Und aber einen Singletrail hochzufahren, dabei das Vorderrad zu versetzen in Spitzkehren, da bist du im selben Modus drin wie in der Abfahrt. Und das finde ich einfach mega geil.
Mhm. Ja, das ist echt spannend. Also wie gesagt, ich bin auch riesiger E-Bike-Fan und ja, E-Biken hat mir tatsächlich auch so ein bisschen das Berghochfahren gelernt. Weil es halt einfach mit dem E-Bike Spaß macht, aber es natürlich auch super challenging ist. Und ich finde immer so ein bisschen, das macht mir genauso viel Spaß wie dieses Bergrunterfahren von früher, also dieses, ne, Hinterrad versetzen und schwierige Sachen runterfahren. Es ist nur halb so gefährlich, gefühlt.
Ja,
weil
genau.
Beim Hochfahren, also der Spaß ist der gleiche, aber es ist einfach nicht mehr so riskant.
Ja, also man kann sich schon doof mit dem E-Bike auch berghoch aufs Maul legen. Gerade wenn man, also am Anfang hatte ich oftmals das Thema, dass ich noch gar nicht wusste, dass ich den Sattel runter machen muss zum technisch Hochfahren. Und dann kann es einem passieren, dass wenn du in so eine Spitzkehre reinkommst und dann schaffst du die nicht und dann steigst du ab und dann klemmst du im Rad und fällst rückwärts in eine Richtung, in die du noch nie vorher geschaut hast. Das ist doof.
Ja.
Aber sonst grundsätzlich hast du recht, das ist wieder ein bisschen mehr dieses... ja, für mich ist es so ein Spielen auch, was das zurückgebracht hat. Ganz am Anfang, als ich noch wirklich das Mountainbiken ganz frisch angefangen habe, damals als 12-Jähriger, da ging es ja überhaupt darum, irgendwo runterzukommen, irgendeine Stelle mal zu fahren. Was ich jetzt im Laufe der über 20 Jahre Mountainbiken, ist das ein bisschen weggegangen. Also ich habe kaum noch einen Weg, wo ich jetzt bergrunter irgendeine Stelle auskniffeln wollen würde. Also entweder ich entscheide, die ist mir eh zu gefährlich und dann steige ich ab oder ich kann sie sowieso fahren. Aber berghoch ist das wieder neu auszukniffeln und neu auszuprobieren und das Ganze auch, wie du sagst, nicht ganz mit dieser Gefahr, die oftmals eine steile Abfahrt am Abgrund zum Beispiel hatte.
Ja, das finde ich echt cool. So, jetzt ist da dieser Deutsche, der irgendwie in Innsbruck gewohnt hat, der jetzt nach Italien gezogen ist, in ein Bergdorf, wo sonst ja gar keiner wohnt. Und es gab ja für die Leute auch einen Grund, warum die da weggezogen sind. Jetzt wohnt er da schon eine ganze Ecke, fährt irgendwie ganz viel Fahrrad, schneidet uns hier die Wege frei. Und aber was macht er eigentlich da so die ganze Zeit und wovon lebt er eigentlich? Was ist so das Feedback oder so das, was so an dich rangetragen wird? Wie spricht so die einheimische Community da über dich?
Also erstmal ist ganz spannend, bei den Italienern ist der Job als solches nicht so das Riesenthema. Also du kannst hier teilweise Leute ein Jahr lang kennen und nicht wissen, was die beruflich machen. Du lernst sie wirklich kennen, da geht es ganz schnell um Werte, um Dinge, die dir wichtig sind und sowas. Aber das ist bei uns Deutschen anders. Da ist üblicherweise so, was machst du als Beruf, deine erste Frage und entsprechend wirst du dann auch kategorisiert. Also das ist, wir haben kein Kastensystem, aber unsere Jobthematik ist dem nicht so unterschiedlich. Und ich weiche dem ja eh schon immer auch im deutschen Sprachraum aus. Also wenn ich gefragt werde von irgendeinem Deutschen, was bist du vom Beruf, dann sage ich Mountainbiker und Geschichtenerzähler. Das passt ja gar nicht in die Schubladen rein. Dann kommen manchmal Nachfragen oder was auch immer, aber ich mag das ganz gerne, weil damit kann ich halt auch in jede soziale Schicht hineingehen. Ich kann gleichzeitig mit einem CEO von einer großen Firma sprechen oder mit einem Hausmeister in irgendeinem kleinen Betrieb. Und kann mit all diesen Menschen auf Augenhöhe sprechen, weil ich nicht in diese Kategorisierung reinpasse. Und das macht mich schon so ein bisschen italienisch, weil die Italiener, die können das zum Beispiel, also wenn jemand gut kocht, dann ist auch völlig egal, ob der Working Class ist oder ob der ein Unternehmen leitet.
Ja.
Dann redet man über das gute Kochen. Deshalb ist diese Jobthematik hier nicht so zentral. Manche reden schon davon, so das il mistero del lavoro di Harald, also sie wissen nicht so genau, was ich da beruflich mache, aber ich weiß es ja selber manchmal nicht.
Es ändert sich auch immer so schnell, ohne dass du es selber mitbekommst.
Ja, ich sehe das als so ein bisschen ein Gleiten und ein Spielen und natürlich muss ich da auch manchmal rein investieren. Also ich hatte jetzt gerade letztes Jahr, war für mich jobmäßig jetzt nicht ganz so einfach, weil sowohl meine Vorträge seit Corona ein bisschen weniger laufen, ich halt auch sehr eigene Themen immer habe, die jetzt nicht unbedingt den Massenmarkt ansprechen. Und dazu kam dann auch noch, dass mein Hauptsponsor Lightwheel mich nach 19 Jahren nicht mehr weiter unterstützen wollte und auch einige andere Partner nicht. Und da stand ich halt schon so ein bisschen vor diesem Moment so, hey, boah, was kann ich denn jetzt machen? Was mache ich jetzt eigentlich? Und dann hatte ich mir schon überlegt, ob ich Steinmaurer werde.
Mhm. Okay. Konntest aber gerade noch abwenden.
Ja, ich habe noch eine kleine Verlängerung bekommen. Das Steinmauern machen, das ist, glaube ich, das muss ich mir schon langfristig noch mal, geht das in die Richtung. Aber ich habe tatsächlich Glück gehabt. Also ich bin jetzt bei Pivot und Bosch und einigen anderen Partnern unter Vertrag und ich merke, dass es weiterhin noch ein Interesse daran gibt, Mountainbiker und Geschichtenerzähler zu haben.
Ja, das ist doch, ich finde das auch extrem wichtig und finde das sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, noch mal kurz so ein bisschen zurück. Ich meine, okay, die interessiert nicht so richtig, wie du dein Geld verdienst. Die wissen, okay, irgendwie wird der schon sein Geld verdienen, aber ja, vielleicht kann er ja gut kochen. Aber trotzdem lebst du ja in diesem kleinen Ort und schaffst da ja richtig was. Und das ist ja was, was nicht, also das wird ja gesehen. Ja, also in so ein Haus einzuziehen, ich weiß, vor Jahren hast du irgendwie mal in einem Zelt davor gewohnt, mittlerweile wohnst du da drin. Da ist ja was passiert und auch wenn man so sieht, was du drumherum so geschaffen hast mit Garten und so, da passiert ja was, da wohnt also jetzt jemand, der fleißig ist, der halt ja einfach Sachen bewegt. Das hat ja wahrscheinlich schon auch dann irgendwie, das kurbelt dir Gedanken an oder ja, das wird dir wahrscheinlich auch gut gefunden, oder?
Ja, viele andere haben dadurch so ein bisschen auch die Inspiration, selber wieder ins Tal zurückzukommen. Also das ist schon grundsätzlich etwas, was ich hier beobachte. Es hat in den letzten 150 Jahren, also seit der Industrialisierung, kann man eigentlich sagen, für die meisten Menschen keinen Sinn gemacht, mehr hier zu leben. Und jetzt ist es, glaube ich, nicht so ganz meine Leistung, sondern so ein bisschen auch ein Phänomen unserer Zeit, dass das plötzlich wieder interessant wird. Und das ist ein ganz großes Element davon, ist das Internet. Weil wir haben jetzt hier durch Satelliteninternet wirklich schnelles Internet, können hier gerade so einen Podcast aufzeichnen. Ich kann auch Videokonferenzen machen oder sogar meine Vorträge eventuell online streamen. Und das geht alles nur durchs Internet. Das heißt, diese Verbindung in die große, weite Welt, und das ist erst seit kurzem möglich. Also überhaupt auch erst für viele der Einheimischen hier dieser Gedanke, hey, ich könnte ja auch eventuell Homeoffice machen und dann hier oben leben. Stell dir vor 30 Jahren, und das ist nicht so lang her, da wäre das hier oben völlig abgeschnitten vom Rest der Welt. Und das ist es jetzt nicht. Und ich glaube, diese Möglichkeit, die habe ich nicht erfunden, sondern die nutze ich halt jetzt als einer der Ersten. Und viele andere von den Italienern, viele andere von den Einheimischen sehen das dadurch und bekommen selber so die Idee, hey, das könnte vielleicht gehen. Und ich merke, wie gesagt, dass dieser Prozess, der hat bereits angefangen. Also wir haben in der gesamten Kommune die Triora, das ist die Gemeinde, wo 12 Dörfer, unter anderem auch das Dorf, in dem ich lebe, dabei sind, die hatten 90% Bevölkerungsrückgang, waren mal 3.500 Einwohner, jetzt 350 und in den letzten 2 Jahren sind es wieder 10 mehr geworden, sind wir 360, also es geht aufwärts.
Okay, ja, das ist spannend, weil du ja das nicht nur machst, sondern wie du ja schon gesagt hast, du berichtest auch davon. Du machst eine Vortragsreihe, du bist schon ganz, ganz lange mit Vorträgen unterwegs und um ehrlich zu sein, bist du auch der mich damals zum Vortragen gebracht hat. Und war es da deshalb schon auch immer so eine Inspiration für mich, was das angeht. Du warst halt einfach ganz lange dieser Mountainbike-Vortragende und hast erzählt, wie es so ist, auf die Berge hochzugehen oder zu reisen ins Himalaya oder nach Nordkorea. Jetzt berichtest du in deinem neuen Projekt Leaving Tracks ja eher so ein bisschen davon, wie es ist, dein Leben zu leben, oder? Wie kommt sowas an, wenn man das dann in Deutschland zum Beispiel einem großen Publikum zeigt?
Also erstmal grundsätzlich vielleicht noch zu dem, was du davor gesagt hast. Ich habe schon auch bei den bisherigen Geschichten, also ich meine, ich habe das jetzt mein vierter Vortrag und gerade bei Flow und Pfadfinder ging es ja auch immer um was ganz anderes als um das Mountainbiken. Also bei Flow ging es um einen psychologischen Zustand, um einen Bewusstseinszustand, den ich bei mir beim Mountainbiken entdecke, den andere aber auch woanders kennen. Pfadfinder ist, glaube ich, meine persönlichste Geschichte bisher gewesen. Also da geht es wirklich um meinen Lebensweg und aber auch um die Art und Weise, wie ich meinen Lebensweg gestalte und wie ich da Richtungen ändere oder auf das reagiere, was das Leben mir so präsentiert. Und Leaving Tracks ist jetzt im Grunde genommen eine Geschichte, deren Kern ist das Thema Verantwortung. Und Verantwortung ist ja was ganz was Spannendes. Verantwortung, wenn man das richtig betrachtet, dann ist das ja sich etwas auch aneignen, etwas für sich anerkennen, was aber eigentlich größer ist als man selber. Und ich glaube, dass in Verantwortung ein ganz, ganz großer Schlüssel liegt für Lebensglück und Zufriedenheit. Und das ist im Grunde genommen der rote Faden unter Leaving Tracks. Das Mountainbiken, die konkrete Geschichte mit dem quasi Aussteigen hier, das ist eigentlich nur Mittel zum Zweck, um diesen Kern der Geschichte rüberzubringen.
Was ich bei dir mal schön fand, ist, du hast halt immer die tollen Momente gezeigt. Du hast aber auch die nicht so tollen Momente gezeigt. Und gerade bei diesem Thema Aussteigen und dann einfach mit sich leben, aber auch mit dem, was so um einen rum wächst, gibt's ja jetzt auch nicht nur gute Momente.
Und ja, da gibt's einen Haufen Scheiße.
So wollte ich es jetzt nicht sagen, aber ich glaube, du hast recht. Wie kommt sowas an, wenn du dann vielleicht auch so ein bisschen mit diesem Mythos, boah, das ist alles so schön, brichst? Zerstörst du da, also vielleicht nochmal ganz kurz anfügen, weil du natürlich, also dieses Aussteigen ist natürlich für 99% der Leute, die darüber nachdenken, einfach ein Traum, den die niemals erreichen werden. Zerstörst du diesen Traum vielleicht auch irgendwo so ein bisschen?
Ich hoffe, dass ich ihn realistisch mache. Weil ich meine, das ist ja genau das Problem, dass man so einen Traum oftmals die ganzen schönen Dinge sich vorstellt und verdrängt, was da eigentlich alles an Problemen mit zusammenhängt. Und die Leute, die das nachher schaffen, die da irgendwo mit umgehen können, die tun das ja genau deshalb, weil sie bereit sind, die Probleme anzugehen. Und deshalb ist das für mich ein ganz zentrales Element. Und auch gerade das Bewältigen von Problemen, da kommt eigentlich erst das richtige Glück her. Das ist eigentlich wirklich schöne Situation, die daraus hervorgeht. Wenn das alles so easy und einfach wäre, hast schon recht, dann würden das viel, viel mehr machen. Aber das Spannende ist ja gerade, sich genau diese Probleme herauszusuchen. Ich meine, wir haben, als wir hier hingezogen sind, hatten wir kein Wasser. Hab mal ein Haus ohne Wasser. Hab mal kein Abwasser, kein Zuwasser. Jeden Liter Wasser selber tragen. Das ist mega unpraktisch. Aber dieses Problem zu lösen, kannst du dir vorstellen, wie toll das ist? Das ist also selten ein so zentrales Problem in meinem Leben zu lösen gewusst. Und das hat einen unglaublichen Nachhall für selbst Jahre später. Ich meine, es gab 2 Jahre keine Dusche in diesem Haus. Ich hatte ein echtes hygienisches Abenteuer. Und diese Dusche, die feiere ich jetzt seitdem wirklich Jahr für Jahr, Tag für Tag, jedes Mal neu. In meinem Leben vorher in Innsbruck hatte ich quantitativ gesehen genauso viele Probleme, weil ich glaube, dass unser Gehirn schafft sich Probleme, selbst wenn wir keine haben. Und da hatte ich eine unglaublich komfortable Welt. Da kam heißes Wasser ständig aus der Wand. Aber diese Probleme, die ich mir dann kreiert habe, die waren viel schwieriger zu lösen. Und wenn ich sie gelöst habe, dann waren sie auch selten so, so erhaben, wie dieses zentrale Wasserproblem zu lösen. Also ich glaube, dass sowas wie eine Wohlstand, oder es ist nicht Wohlstand, sondern es ist eigentlich Komfort ist wie so eine Leiter, die sich aber immer nur dann gut anfühlt, wenn man die nächste Stufe geht. Das hat nichts damit zu tun, auf welcher Höhe du auf dieser Leiter stehst, sondern immer nur die nächste Stufe zu erreichen. Und deshalb ist es manchmal ganz gut, 5 Stufen runterzufallen und zu merken, hey, wow, die erste Sprosse, das war ich, da habe ich was geschafft. Also ich versuche gar nicht, Probleme nicht zu haben, sondern ich versuche, die richtigen Probleme zu haben und die dann gut zu lösen.
Ja, okay, das verstehe ich. Und vor allem ist es auch so, dass vielleicht also die unteren Stufen der Leiter viel größer sind wie die oberen. Und da meine ich nicht mal mit der Überwindung dahin zu kommen, sondern wenn du von oben runter guckst und denkst so, oh krass, hier habe ich so einen richtigen Step gemacht. Und der macht mich jetzt so richtig glücklich, weil ich so richtig Meter gemacht habe.
Ja, nee, eben, das ist schon recht. Also die Sprossen werden immer enger nach oben. Und es ist vielleicht auch gar nicht so erstrebenswert, nach ganz oben klettern zu wollen. Also vielleicht in dem Fall, also Komfort habe ich wirklich für mich lernen müssen, wird überbeschätzt, wird überwertet. Das ist einfach was, das fühlt sich natürlich total doof an, den aufzugeben, aber so wertvoll in sich ist der nicht. Wenn man mal seine Grundbedürfnisse für sich befriedigt hat, dann gibt es eigentlich wichtigere Dinge, als noch mehr und immer mehr Komfort für sich zu erarbeiten.
Ja, und das finde ich total spannend und ich finde das cool, dass du darüber berichtest. Du warst jetzt schon einmal auf Deutschland-Tour, du bist jetzt im März, glaube ich, nochmal auf Deutschland-Tour, oder? Und vor allen Dingen in NRW. Wo kann man denn deinen Vortrag sehen?
Also ich bin jetzt am 1. März in Oberbalzheim, das ist glaube ich im Allgäu, dann nochmal am 2. März in Mariazell, das ist bei Villingen-Schwenningen in der Nähe, und im April komme ich dann nach Deutschland, nach NRW hoch, da bin ich am 21. in Köln, am 20. in der Eifel und am 19. wird es auch eine Veranstaltung bei Schwalbe vor Ort geben, da wird aber glaube ich dann noch später geupdatet, was genau es damit auf sich hat in der Brand World.
Wunderbar. Ey, ich hoffe, dass ich es schaffe, den Vortrag dann mal zu sehen. Ich bin total interessiert daran, was du da so die letzten Jahre erlebt hast. Und ja, bedanke mich auf alle Fälle für deine Zeit, dass du es möglich gemacht hast, dass wir hier sprechen können. Und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute.
Danke dir, Tobi, ebenfalls. Und wir gehen mal biken hier in Ligurien. Würde mich auch freuen.
Das wäre immer was. Also, tschüss, ciao, ciao.
Ciao, ciao.